Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Vural Öger schuf mit Ögertours ein Touristikimperium. Er wurde für sein interkulturelles Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er ging 2004 ins Europaparlament. Dann kam der Abstieg. 2015 musste er Insolvenz seiner Firmen anmelden, 2016 Privatinsolvenz. Wir haben die Sendung aus terminlichen Gründen am 19. Dezember aufgezeichnet. Er schuf mit Ögertours ein Touristikimperium, machte zeitweise mehr als 700 Millionen Euro Umsatz und 2016 war alles vorbei, da musste er Privatinsolvenz anmelden. Vural Öger zu Gast in SWR1 Leute, ich begrüße Sie ganz herzlich.
Hallo, guten Tag.
Erste Frage nach so einer Lebensgeschichte muss natürlich lauten, wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Ich habe mich total im Griff. Mir geht's gut. Ja.
Wenn Ihnen jemand sagt, das Leben besteht aus Aufs und Abs, was sagen Sie dem?
Total richtig. Aber man muss, wenn man einmal die Tiefe kommt, muss man auch die Kraft haben, den eigenen Willen wieder hochzukommen.
Was hat Ihnen denn Kraft gegeben?
Glaube an mich selbst.
Das klingt jetzt so dahergesagt. Wie haben Sie diesen Glauben an sich selbst schöpfen können?
Wissen Sie, mir ist sehr viel Unrecht geschehen. Also es waren mehr politische Entwicklungen in der Türkei. Oder gewisse Stimmung gegen meine Person. Ich war sehr oft in deutschen Presse und Fernsehen, wie auch immer. Ich habe regierungskritische Äußerungen gemacht und das hat wohl an manchen Stellen in der Türkei nicht gepasst. Und dann gab es eben die Konsequenzen. Und ich wusste, dass mir Unrecht geschah. Habe ich gesagt, okay, das Leben geht weiter. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt sich selbst auf oder man kämpft weiter. Ich habe die zweite Wahl getroffen.
Das klingt nicht so, als hätten Sie auch eigene Fehler ausmachen können. Haben Sie alles richtig gemacht?
Nein, selbstverständlich habe ich eigene Fehler. Ich habe auch Leute gehabt, denen Vertrauen geschenkt habe, die nicht vertrauenswürdig waren. Aber solche unternehmerische Fehler macht fast jeder Unternehmer. Das, nachträglich kann man das besser beurteilen, als wenn dabei ist. Also ich muss ehrlich sagen, das sind berühmte Worte von Lenin. Also Vertrauen ist gut, kontrollieren ist besser. Da hätte ich vielleicht einiges besser kontrollieren sollen.
Und Sie selbst, so ganz persönliche Fehler in sich selbst, was haben Sie da entdecken können?
Ja, offen gesagt, aber das wäre gegen meine Natur. Ich hätte mich hier nicht politisch bewegen sollen. Ich hätte nicht irgendwelche Meinungen vielleicht über die Türkei, über die Verhältnisse dort äußern sollen. Dann hätte ich meine Ruhe, aber das ist nicht mein Charakter halt, nicht? Wenn ich irgendwo in Talkshow eingeladen werde und ich soll also über die politische Entwicklung in Ankara was sagen, dann sage ich offen meine Meinung. Vielleicht hätte ich das alles nicht sagen sollen. Dann hätte ich diese Konsequenzen nicht.
Gab es auch wirtschaftliche Fehler, weil eine Reisebranche sich verändert und man natürlich am Puls der Zeit bleiben muss? Haben Sie das versäumt?
Sie wissen, neulich ist ja der zweitgrößte Veranstalter der Welt, hat Insolvenz gemeldet.
Sie haben an Thomas Cook verkauft damals?
Ja, hatte ich. Ich habe die Ögertours ja 2010 damals an Ögertours verkauft, weil ich die gewisse Entwicklung sah. Weil diese Online-Veranstalter, also online überhaupt, ist das Zukunftsgeschäft, habe ich gedacht. Denn ist ja so, wissen Sie, wenn Sie für 1.000 Euro eine Reise verkaufen, davon geben Sie 50% an die Reisebüros ab und dann Ihre Kosten und so weiter. Und da kommt ein anderer, macht online direkt vom Hotel, direkt Flug, da ist es 200 billiger. Die Tendenz war so, also Tendenz ist nicht veranstalterfreundlich, sondern online wird eigentlich die Reisebranche beherrschen.
Wie sieht es jetzt bei Ihnen aus? Gibt es noch laufende Insolvenzverfahren?
Ja, ich stehe kurz vor dem Ende. Also ich glaube, Ende Januar bin ich durch, Gott sei Dank. Und es wurde ja festgestellt, ich meine, ich habe ja alles richtig gemacht, aber wenn irgendwie eine gewisse politische Wille in der Türkei so ist, dass wir irgendwie über Finanzamt, über die Banken an uns losgehen, und das haben die Menschen hier Gott sei Dank auch erkannt, dass es hier also ein Unrecht geschehen ist.
Was haben Sie alles verloren?
Ja, ich habe vieles verloren. Ich hatte ja Ögertours ja 2010 verkauft. Das Hauptgeschäft war bei uns unsere Hotelgesellschaft in der Türkei mit 9 Hotels, davon 3 eigene.
Sie hatten eine ganze Hotelkette mit mehr als 3.000 Mitarbeitern.
Und dann nachdem eben seitens der dortigen Behörden, Finanzamt und so unglaubliche Vorstellungen und so weiter vorhanden war, dass die also man merkte, man wollte uns unten vernichten. Die Banken wurden angetrieben, Kredite vorzeitig zu kündigen. Mein Problem war, weil ich daran nie gedacht habe, ich hatte persönliche Bürgschaften gegeben. das Hotelgeschäft und so weiter. Natürlich wurde meine persönliche Bürgschaft in Anspruch genommen. Das war es eben, unvermeidlich. Ne?
Das heißt, Sie saßen auf der Straße. Was hat das für Sie bedeutet?
Auf der Straße kann man nicht sagen. Nein, nein. Also ich hatte eine Familie und so weiter und meine Frau hatte Eigentum und also so Straße kann man nicht sagen. Also mir ging es weiter. Also finanziell gesehen war okay, sicher. Ich habe vieles verloren, aber
was haben Sie verloren?
Ja, es ist mehrere Millionen Summen, mehrere Millionen. Ja. Und ich habe die Klage gegen das Finanzamt dort und so, bin auch nicht weitergekommen. Die Konten waren gesperrt und dann war zu Unrecht, ne, muss ich sagen. Aber wer mit der Türkei Geschäfte macht, kann davon ein Lied singen. Der politische Machtpolitische will es so, dass als einzelne Unternehmen dagegen nicht tun können, wenn die Staatsgewalt eigentlich gegen sie ist.
Es gab im November ein Porträt über Sie im Wirtschaftsmagazin Brand 1. Und die haben Sie mehrfach getroffen und die beschrieben Sie dann beim ersten Treffen im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg. Da kamen Sie mit einem Strickpullover, der an einer Stelle auch gestopft war. Die Bilder, die man ansonsten über Sie kennt, ein hochgewachsener Mann in teuren Anzügen, ein selbstbewusster Mann. Ist dieser selbstbewusste Mann noch da?
Wissen Sie, das ist ein bisschen Billigjournalismus, was Sie sagen, wenn gestopft und so weiter. Also ich habe eine große Garderobe, das muss ich nicht. Also das ist einfach Unsinn, was da war. Ich glaube, manche Journalisten wollen was schreiben. Die wollen irgendwie, ja, der hat Insolvenz gemeldet, muss ihm schlecht gehen. Also so schlecht ist mir nicht gegangen. Ich habe nach wie vor meine Kleidung und so weiter. Gut, und ich lebe in guten Verhältnissen, also das ist ein bisschen dummes Zeug, aber Gott, muss man damit leben.
Naja, aber wenn man vieles aufgeben muss, Sie haben ja gesagt, Sie hatten eine Bürgschaft, es gab eine Privatinsolvenz, das macht ja schon erstmal etwas mit einem.
Das schon, aber deswegen muss ich nicht gestopfte Pullover tragen. Das ist albern Unsinn, nicht? Also ich weiß nicht, ob ich 30 Pullover habe, 40 oder 50, weiß ich nicht. Also gerade für einen Journalisten muss nicht so ein gestopfter Pullover, das habe ich. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo einen gestopften Pullover getragen. Aber er wollte damit Eindruck machen, aber wissen Sie, das ist halt Journalismus. Es gibt solche Journalisten, es gibt solche. Dafür muss man damit leben.
Um das zu verstehen, was es mit einem Menschen macht, wenn man einmal dieses große Auf und dann auch dieses schlimme Ab erleben musste, können Sie uns mal mitnehmen, wie das war, als Sie an dem Tag im Dezember Privatinsolvenz anmelden mussten?
Ja, mir ging es nicht gut. Sicher nicht. Aber es war unvermeidlich, weil dann habe ich meine Ruhe gehabt. Anstatt dass so irgendwelche Banken und so weiter Türkei gegen mich loskommen, dann sollte sie eben einen Insolvenzverwalter melden. Also ich hatte damit irgendwo auch eine gewisse Ruhe gehabt, muss ich sagen.
Wie haben Sie den Tag verbracht? Wissen Sie das noch?
Ja gut, nochmal, was soll's. Wissen Sie, Höhen und Tiefen, die gehören im Leben zusammen. Es gibt privat, es gibt geschäftlich, immer Höhen, immer Tiefen. Ich denke, ich sage ja, man muss an sich selbst glauben, weiter. Und mir geht es heute gut und wir werden 2020 hören. Ich habe viele Dinge eingeleiert und so. Und ich glaube, meine Sache geht Ende Januar wird auch Schluss sein und dann geht es okay. Also man muss nicht unbedingt 800 Millionen Umsatz haben im Leben, um glücklich zu sein.
Sie haben Ögertours groß gemacht, kamen mit 18 Jahren alleine nach Deutschland. Was hatte Sie denn eigentlich Ende der 60er Jahre nach Deutschland gelockt?
Ja, ich war ein fleißiger Schüler. Ich hatte ein Abitur gehabt mit 1. Ich wollte unbedingt in Europa studieren und dann, ja, und dann wollte Ingenieurwesen studieren und dann Deutschland ist das Land natürlich in meiner Vorstellung gewesen, am besten ein technisches Studium eigentlich machen kann. Und dann, ja, bin ich auch glücklich darüber, über diese Entscheidung. Und wie gesagt, ich habe hier nachher an der Technischen Universität Berlin studiert, als Diplom-Ingenieur habe ich das absolviert. Hinterher fing ich eben mit dem Geschäftsleben an, weil ich merkte, Türkei ist langsam im Kommen. Ich war der Erste, der die Charterflüge in Deutschland eingesetzt hat für die hier lebenden Türken. Und dann kamen die Touristen.
Wie haben Sie denn überhaupt dann Ihren Aufenthalt verlängern können, der ja erstmal nur für die Zeit des Studiums auch gedacht war?
Das war schwierig damals. Mein Gott, nochmal, dieser Tanz zwischen Ausländerbehörde und Arbeitsamt. Bei der Ausländerbehörde durften sie eben ihren Aufenthaltserlaubnis nicht verlängern, weil sie kein Arbeitserlaubnis hatten. Und bei der Arbeitsbehörde könnten sie ein Arbeitserlaubnis nicht bekommen, wenn sie keine gültigen, Aufenthaltsgenehmigung hatten. Das ist also ein Hin und Her. Aber ich hatte einige Beamte, die dafür Verständnis hatten. Also irgendwie ist mir gelungen. Hinterher habe ich unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und dann 1990 bin ich deutscher Staatsbürger geworden. Dann war eben der Tanz zu Ende.
Wissen Sie noch, wie Ihr allererster Tag in Deutschland war?
Ah, das war ein wunderbarer Tag. Mir ist es aufgefallen, ich landete im Flughafen Frankfurt und viele großgewachsene, blonde Frauen mit blauen Augen. Und das war irgendwie, muss ich ehrlich sagen, das war, was ich in einem Magazin gesehen hatte irgendwo. Und dann mir fiel auf die Sauberkeit. Und damals der Unterschied zwischen der Türkei und Deutschland war sehr, sehr groß. Zum Beispiel, ich habe zum ersten Mal im Leben Fern gesehen. Ich war 18 Jahre alt. Oh Gott, damals war schwarz-weiß. Nur ein Programm in Deutschland, aber in der Türkei gab es kein Fernseher. Und zum Beispiel, ich habe zuerst mal in meinem Leben hier elektrische Rolltreppen gesehen. Das gab es heutzutage. Alleine in Istanbul gibt es 60 große Shopping-Malls und so. Hat sich schon auch dort entwickelt. Aber es war eben die zivilisatorischen Eigenschaften, so, die mir so auffielen. Nicht? So, zum Beispiel, ich bin an dem Tag auch zum ersten Mal in meinem Leben hier geflogen. Ich bin ja von Istanbul nach Frankfurt geflogen, via Athen, Wien und so. Damals waren die Propellermaschinen, aber noch nicht die Düsenmaschinen.
Diese Idee, überhaupt Flugreisen anzubieten, wie ist die entstanden? Denn damals sind die Gastarbeiter ja erstmal mit dem Zug gereist.
Ja, richtig. Also ich war Student in Berlin und habe ich also über eine Beziehung reingekommen an ein Reisebüro, das die Flugscheine verkaufte für Malev Airways, also Ungarn und Balkan Airways, bulgarische Linien. Das ging so, Berlin, Sofia, Istanbul oder Berlin, Budapest, Istanbul, so. Und dann irgendwie hatte ich dann einen Reisebürobesitzer, der mich als Angestellte für 2 Stunden pro Tag eingestellt hat. Dann hat er festgestellt, es kommen keine Türken, habe ich einen Vorschlag gemacht. Also so gefällt es mir nicht, wenn Sie wollen. Was verdienen Sie, habe ich gefragt, für Ihren Flug. Und dann sagte er 10%. Sag ich, Sie geben mir gar nichts, aber wenn Türken kommen, wir teilen uns das Geld. So hat es angefangen. Und dann wirklich auf einmal, innerhalb von 3-4 Wochen, wurde die ganze Maschine voll. Die Leute aus Budapest haben angerufen, was ist denn da los? Auf einmal Maschinen voll. So war das. Und danach, nach meinem Studium, habe ich gesagt, eigentlich, was Berlin lief, da müsste eigentlich auch in Westdeutschland laufen. Und in Hamburg habe ich allererste Chartermaschine Hamburg-Istanbul eingesetzt.
Stimmt es denn, dass Sie schon Flugreisen verkauft hatten, wo Sie noch gar kein Flugzeug gechartert hatten, sich aber sicher waren, ja, ich werde das Flugzeug vollkriegen?
Nein, das ist unmöglich, sowas gibt es da gar nicht. Ich hatte, mein erster Flug war eigentlich German Air. Ich habe mit denen einen Vertrag gehabt und das war so für einen Flug am 6. Juli und dann habe ich habe ja keine eigenen Flugscheine. Die Flugscheine habe ich da von der Fluggesellschaft bekommen. Also das ist, diese Information kann nicht stimmen. Man kann nicht Flugscheine verkaufen, bevor man einen Vertrag hat. Das geht doch nicht.
Und sind Sie in Gastarbeiterwohnheimen gewesen, ja, um dort dann auch Werbung für diese Flugreisen zu machen? Wie war das?
Ja, also die Leute hatten Angst vorm Fliegen und dann ich musste da einfach überreden und dann das war Gott sei Dank Hamburger Ferienbeginn, das war irgendwie Juli, dann war ich zum Beispiel Sitaswerft, damals waren sehr viele Türken hingefahren und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, wir fliegen, aber nur, wenn du mitfliegst. Da habe ich mich verpflichtet, mit der Maschine mitzufliegen. Das war für dich schon, sagte, wenn er fliegt, wird die Maschine schon nicht abstürzen.
Haben wie lange sind gedacht. Sie mitgeflogen oder war das nur einmal?
Mehrere Monate. Also ich war hinterher, als ich dann aus einem Flug 2-3 Flüge wurde, habe ich dann meinen Bruder damals, der in Berlin studierte, gebeten, das waren Sommerferien, nach Hamburg zu kommen, mir zu helfen. Dann, also ersten Flug bin ich an Maschine gewesen, zweiter Flug war eher so praktisch, aber irgendwann mal ging es nicht mehr. Aber dann meine Türken hatten sich schon auch daran gewöhnt mit Fliegen, da musste also zum Schluss nicht mehr bei jedem Flug dabei sein. Das kann man auch physisch nicht, wenn du in der Woche 4, 5, 6 Flüge haben, das geht doch nicht.
Wie war das für Ihre Familie, für Ihre Eltern? Sie sind damals als 18-Jähriger nach Deutschland eigentlich mit dem Plan, zurück in die Türkei zu gehen, um Ingenieur zu werden. Ja. Dann haben Sie Ihren Eltern eröffnet, ja, nee, ich bleibe hier, ja, und mache also ein Unternehmen auf.
Also mein Vater, ein hoher Offizier, der kam extra nach Hamburg, sagte, ich schäme mich für dich, was du hier tust. Du bist hier Ingenieur, du musst in die Türkei kommen, du verkaufst hier Flugscheine, was soll das dann auch so? Er hat ja von Handeln, Geschäften und so, das ist ein typische türkische Offizierkorps, von Geld verdienen haben sie nie was. Die haben am ersten ihren Gehalt gehabt und waren eben Offiziere. Und das passte seinem Weltbild nicht, was dieser tat. Und wir haben es gesagt, aber nach vielen Jahren, als er mal krank war in Izmir, in einem Krankenhaus, als Chefarzt sehr um ihn bemühte, weil es mein Vater war, hat er gesagt, ich glaube, mein Sohn, jetzt habe ich verstanden, was du da machst. Aber es ist schon 15 Jahre später.
Das heißt, es hat eine ganze Zeit gedauert und es gab auch eine ganze strittige Zeit zwischen
ihnen. Ja, natürlich, klar. Mehrere Jahre hat er mit mir nicht gesprochen.
Wie war das Verhältnis zu Ihrer Mutter?
Fantastisch. Mit meiner Mama habe ich mich sehr gut verstanden. Sie war eine richtige alte osmanische Dame, so 4, 5 Generationen Istanbul. Sie hat ein wunderbares türkisch, Istanbuler türkisch und so. Ich glaube, sie hat mich eher erzogen. Sie war eine sehr gebildete Person und dann, ja, durch sie bin ich ans Lesen gekommen. Ich war schon mit 7 Jahren eine Leseratte. Sie hat das auch sehr gefördert. Sie war eine Dame vom Welt und ich habe mit ihr sehr, sehr gut verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also ich verdanke ihr viel.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Wural Oeger in SWR 1 Leute. Welche Bedeutung hat denn eigentlich Wural?
Ach, das ist so ein Name aus zwei Silben zusammensetzen, aber man kann sagen, irgendwie so. Der Sieger oder Herrscher oder sowas, kann man nicht direkt nicht übersetzen.
Und Oeger?
Ja, Oeger war, in der Türkei war 1935 Familiennamen wurde eingeführt und das hat damals mein Großvater ausgesucht, Oeger. Oeger heißt zum Beispiel Faktor oder was, der eine, der, das ist schwierig zu übersetzen, muss ich ehrlich sagen, ja.
Mhm. Sie haben die Türkei in den 80er Jahren in Deutschland als Urlaubsland etabliert. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, da bin ich stolz drauf, muss ich sagen. Der Mitte 80er Jahre war die Türkei in der Vorstellung der Deutschen ein Land, aus dem die Gastarbeiter kamen, wie auch immer. Also ein junges Paar irgendwo am Strand in der Türkei, das war nicht vorstellbar. Es flogen 200.000 oder 300.000 Deutsche in die Türkei, überwiegend Professoren, Studenten, Hippies und was weiß ich was. Und die flogen nach Istanbul, haben sich Hagia Sophia angeguckt, Topkapı Palast, das war's. Also zu Urlaubs. Und ich war, glaube ich, unter den Ersten, die Flüge nach Antalya geboten haben. Es waren nur ein paar Hotels in Antalya. In ganz Alanya gab es 2 oder 3 Hotels. Heute, glaube ich, 100 allein in Alanya. Ja, es war ein schwieriger Prozess. Aber was habe ich getan? Ich war in vielen kleinen deutschen Kleinstädten, Dörfern, habe ich so Türkei-Abende veranstaltet, auch mit Reisebüros und so. Ich habe viele Reisebüroarbeiter in die Türkei eingeladen. Ja, und dann irgendwie, dann habe ich viel mehr getan mit der Presse, damals also mit einem Sternreporter war ich eine Woche unterwegs in der Türkei, die anderen folgten. Auf einmal, so Mitte 80er Jahre, fing die deutsche Presse langsam, wie war das, glaube ich, so ein bunte, ein klein, heimliches Reiseland, irgend so ein Headline, da war ich sehr stolz drauf, ich war nämlich maßgebend daran beteiligt, ich merkte, die Rolle der Presse ist sehr, sehr wichtig. Ja, und nach kam. Und die flogen, die waren wirklich so happy. Und dann, die sagten alle fasziniert. Wir sind so fasziniert. Deswegen habe ich meine Kataloge 2, 3 Jahre lang Faszination Türkei geschrieben.
Ja. Herr Oeger, was glauben Sie, welche Eigenschaft ist dafür ganz besonders wichtig, die Menschen für so ein Land zu begeistern? Was glauben Sie, welche Eigenschaft haben Sie da mitgebracht?
Wissen Sie, die Türkei liefert das alles. Türkei liefert wunderbare Strände, unglaublich schöne Naturlandschaften, wirklich unberührte Strände und dann eine unglaublich alte Kultur. Ich hatte damals geschrieben, Türkei ist das größte Open-Air-Museum der Welt, das ist auch so. Hellenistische Kultur, römische Kultur, wenn Sie auf jeden Schritt und Tritt können Sie das erleben. Fantastische Küche, ein tolles Klima und sehr freundliche Menschen, ja, was wollen Sie noch mehr? Und noch dazu alles zu einem sehr günstigen Preis.
Also der Verkäufer steckt weiter in Ihnen drin.
Ja, so richtig, ja.
Wann war der Zeitpunkt, wo es anfing zu kriseln? Können Sie den ausmachen?
Wissen Sie, ich war ja 2004, 2009
im
Europaparlament und ich hatte die Führung meiner Tochter überlassen. Auf einmal merkte ich Folgendes. Internet setzt sich immer mehr durch, Online-Verkauf immer mehr. Es sind immer wieder neue Leute entstanden, die von den Fluggesellschaften, von den Hotels die günstigen Preise nehmen, zusammen kombinieren und dann 100, 200 Euro billiger als wir.
Ein anderes Reiseverhalten.
Ja, das ab 2005, ab 2006 wurde also so ein preisintensiver Kampf, da verdient man gar nicht mehr. Da habe ich gesehen, das hat so keine Zukunft. Egal, was ihr tun kann, es wird immer einer kommen, der billiger. Nach dem Motto, billig ist geil und was hieß es ja. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor es zu spät wird, verkaufe ich lieber. Es hat da richtig Anfragen. Ich hatte von 2, 3 großen Unternehmen Angebote und so weiter. Und dann, da war ein Russischer sogar, der also ein Vermögen anbot. Aber zum Schluss haben wir es geeinigt mit Thomas Cook und 2010 habe ich Ögertus an Thomas Cook verkauft. Und das war eine richtige Entscheidung.
Vural Öger in SWR1 Leute, Sie haben es gerade schon gesagt, 2004 sind Sie nach Brüssel gegangen, ins Europaparlament. Ließ sich das denn mit der Aufgabe, mit der Führung eines Unternehmens verbinden?
Natürlich gesehen, natürlich, diese Tätigkeit hat mir viel Ehre gebracht, ich habe auch sehr viel gelernt. Aber ein Unternehmer sein, ein Politiker sein, erstmal ist eine sehr schwierige Frage. Also ich war der einzige Unternehmer in der SPD, im Europäischen Parlament. Habe ich viel gelernt.
Und Gerhard Schröder hatte Sie damals unterstützt?
Ja, exakt, ja. Und auch Otto Schiele, der damals, als ich Student war, mein Anwalt war, die haben unterstützt, natürlich, auch Olaf Scholz. Natürlich gesehen, entweder muss man Unternehmer bleiben oder ist man Politiker. Beide zusammen geht so nicht. Und eins der Gründe für meinen Verkauf war auch, ich war, muss ich ehrlich sagen, ich hatte jahrelang 7-Tage-Woche. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war ich in Brüssel. Freitag, Sonntag war ich in Türkei, habe ich gar nicht mehr geschafft. Also ich war, geschäftlich hat es mir auch geschadet, muss ich ehrlich sagen, diese Tätigkeit. Und natürlich gesehen, ich würde sagen, man sollte eine machen. Entweder man ist Unternehmer, man bleibt dabei, oder man ist Politiker, man lässt ganze unternehmerische Tätigkeit auf. Beide zusammen
ist, das
ist
was,
überfordert.
Wo Sie im Rückblick sagen, hätte ich mir vielleicht den Weg in die Politik gespart?
Wirtschaftlich gesehen, ja. Mhm. Absolut, ja. Doch.
Und Sie haben dann, weil Sie ja eben viel unterwegs waren in Brüssel, beim Geschäft etwas losgelassen, haben die Geschäftsführung Ihrer Tochter überlassen.
Ja, richtig. Sie war auch überfordert. Sie war auch überfordert.
Wie haben Sie das dann festgestellt?
Ja, gut, das merkte ich dann irgendwie in Ihrer Einstellung und so. Dann. Also irgendwie, es gab immer wieder, das weiß ich, gewisse Unstimmigkeiten und so. Das ist, aber es reicht immer mit Zeit nicht. Ich habe zum Beispiel alle gebeten, sonntags ins Büro zu kommen. Viele wollten nicht kommen und so, weil ich andere keine Zeit hatte. Ich hatte auch die Firma Ögertürktur, also Charter für die Türken, also Leinland. Also Sonnabend war Ögertürktur-Tag und Sonntag war Ögertürkstag und alle waren nicht bereit, das also mitzumachen. Ich muss ehrlich sagen, ich war zeitlich sehr überfordert, auch gesundheitlich. Ich hatte mal so ein Nilvirus gehabt aus Ägypten, was mich ja physisch belastete. Es gab also das Jahr 2009, merkte ich, also so geht's nicht weiter. Ne?
Du kannst, das klingt so, als sei damals sehr viel zusammengekommen.
Okay, viel zusammengekommen, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann so nicht weiter. Ich kann nicht. Erst dann habe ich gesagt, okay, das Europäische Parlament mache ich nicht weiter. Und dann der zweite, das sage ich, die Tendenz ist nicht steigend. Ich werde nicht viel mehr machen können, weil eben Zeitgeist ist anders geworden, online, wohin, wie ich gesagt habe. Dann habe ich also Ögertus verkauft. Wir hatten nur noch die Hotelgesellschaft, wo eigentlich meine Tochter ist in die Türkei gegangen. Ich wollte nur das Hotel und dann unsere Ögertürktur hier, also nur Charterflüge für die hier lebenden Türken.
Inwiefern war VÖ Travel dem neuen Zeitgeist angepasst?
Es war eine Entscheidung, die ich nachher sehr bereue, aber die war eine emotionelle Entscheidung. Und zwar folgendes, als ich an Thomas Cook Ögertus verkaufte, wurde mir eigentlich versprochen, dass ich das gesamte Incoming-Geschäft von Thomas Cook Gruppe in der Türkei machen würde. Das wäre eine lukrative Sache für mich.
Und dann wechselte der Chef bei Thomas Cook, glaube ich, damals.
Ja, wechselte nicht. Nein, da haben sie kurzfristig für ein anderes türkisches Unternehmen entschieden. Also irgendwie, ich habe sehr viele Sachen dahinter, die jetzt möchte ich dazu nicht äußern. Es war nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ich habe mich furchtbar geärgert, weil ich in London mit denen zusammen war, Shake Hands machte. Und nach einer Woche kam die Entscheidung an. Dann habe ich gesagt, jetzt werde ich dir mal zeigen. Dann habe ich mir entschieden, einen Tourpeter zu gründen, Konkurrenz. Das war vielleicht dumm. Man sollte nicht emotionell handeln. Aber gut, vielleicht hätte aus der Gesellschaft was werden können, aber niemals eine neue Ögertus. Aber dann kam eben nach 2 Jahren diese Misere in der Türkei 2015 Herbst mit Finanzamt und mit Banken und so weiter. Also irgendwie, das alles hätte keinen Zweck mehr, weil ich aufgrund meiner persönlichen Bürgschaften dort ganze Geschäfte hier auch mit hineinbezogen hätte. Deswegen kam eben dieser Zusammenbruch, dann habe ich die Tätigkeit hier eingestellt und den Rest habe ich schon vorgetragen.
Also. Ja, Sie haben eben auch schon erwähnt, dass Sie sich besser politisch nicht geäußert hätten. Sie waren ja sehr eng auch mit dem Präsidenten Özal damals, der von 89 bis 93 an der Macht war. Und mit Erdogan hatten Sie Ihre Probleme, haben das dann auch öffentlich gesagt. Was haben Sie damals gesagt?
Wissen Sie, Özal war ein weitsichtiger Mensch. Ich glaube, ich darf mir wirklich mit Stolz sagen, ich war derjenige gewesen, dass 1981, 82, als er noch an der Macht war, über Tourismus habe ich gesprochen, was für ein Potenzial. Dann habe ich gesagt, die sämtlichen Grundstücke des Staates am Meer sollten sie öffnen für die Investoren. Der hat das sehr ernst genommen, der hat es auch getan. Und heute, wenn die deutschen Urlauber in Kemmer und Antalya überall Urlaub machen, glauben Sie mir, das sind alles Staatsgrundstücke gewesen. Ich war Master, der hat mich verstanden. Der ist auch ein Ingenieur. Wir haben's mit Özal habe ich mich gut verstanden. Weil wir eigentlich,
wie Sie sich hier messen. Liberale Wirtschaftspolitik exakt, und das entsprach Ihrer Denke.
Ja. Ich war wirklich in vielen Dingen, und fragte mich, ich darf sagen, ich war wirklich Berater in vielen Punkten schon. Der andere, Dana, hat eine islamische Ideologie. Ich bin zu Hause sehr liberal erzogen worden. Man kann sagen, Atatürks Kinder. Sehr laizistisch, sehr säkulär. Und dann irgendwie dogmatische Einstellung und so weiter. Das passt damit. Das habe ich auch kritisiert. Hätte ich nicht machen sollen. Und dann ging es dann nachher wirklich. Die letzte Phase war nicht mal gut. Ich war ein unbequemer Mensch für die Leute in Ankara. Es war das, woran Öger für die türkische Wirtschaft sehr wichtig war, was ich von anderen immer wieder gehört habe. Dass ich habe Milliarden überwiesen in die Türkei, Devisen. Das war sehr, sehr wichtig.
Und Erdogan steht jetzt für eine Politik, in der er seine Macht festigen will. Er ist auf dem Weg zu einer Autokratie. Was sagen Sie über Erdogan?
Wissen Sie, dass ich meine Meinung über ihn gesagt habe, hat so viele Konsequenzen. Ich bin sehr vorsichtig. Aber ich wünschte, das Land wäre etwas demokratischer regiert. Ne? Mehr möchte ich wirklich nicht sagen. Irgendwann mal werde ich viel mehr erzählen. Irgendwann mal. Aber nach 3 Jahren ist auch das erste Mal in der deutschen Presse, dass ich so offen rede. Aber ich bin, muss sagen, wirklich ein Opfer der politischen, dogmatischen Sicht in Ankara, mit allem Drum und Dran. Und Menschen wie mich, ich merke mittlerweile, wissen Sie, alle, die kritisieren, die haben ihren Mund gehalten. Die reden nicht mehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Vural Öger in SWR 1 Leute. Wir hatten im Vorfeld telefoniert und hatten kurz miteinander gesprochen und dann hatte ich nochmal versucht, Sie zu erreichen und hatte keine Chance mehr. Sie scheinen ein vielbeschäftigter Mann inzwischen wieder zu sein. Wie sieht Ihr Alltag heute aus?
Ja, ich habe viel zu tun. Ich habe wirklich viel zu tun. Also ich bin auch in einige Unternehmen für, habe ich eine Beraterfunktion. Eine an der Sache bin ich sozusagen, im Moment möchte ich so einiges nicht sagen. Nach Ende Januar werde ich dann.
Wenn Ihr Insolvenzverfahren abgeschlossen ist.
Exakt, ja. Also mir geht es wieder gut und es wird 2020 wird ein gutes Jahr. Irgendwann habe ich vor, so Mitte, Ende Februar eine Pressekonferenz zu machen für die neuen Neuigkeiten. Vieles werde ich auch vortragen, aber heute lasse ich das.
Wenn so ein Lebenswerk einmal zerstört wurde, wie groß ist der Wunsch, nochmal von vorne anfangen zu können?
Ich glaube, in Berliner Zeit ist mir geblieben, uns kann keiner, sagen die so. Also ich lasse mich nicht runterbringen, sag ganz ehrlich. Ich bin ein Kämpfer Natur. Ich werde wieder ganz nach oben kommen. Dessen bin ich sicher. Ich habe niemals aufgegeben. Ich habe die ganze Situation analysiert. Sicher habe ich 20-30% Anteil an mir selbst, an meine Entscheidung. Aber das hat jeder Unternehmer tritt mal irgendwann mal. Selbst Mercedes hat da in der Lufttechnik und so haben sie alles eingestellt. Das war ein falscher Schritt. Aber die politische Entwicklung und eine Staatsmacht und so weiter, dagegen kann ich nicht. Ich habe auch viel gelernt. Ich werde wieder ganz nach oben kommen, weil es für mich, ich bin ein Mensch, der Lust hat, Freude hat am Schaffen. Und ich glaube an mich selbst und Gott sei Dank bin ich bei voll meinen physischen und psychischen Kräften. Ja, alles andere kann nur noch besser werden.
Und was wäre so ein Wunsch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der in Erfüllung geht? Was wäre so ein Wunsch?
Ja, bei meinem Wunsch wäre, ja, schwierig, aber gut, kann ich sagen. Ich möchte wieder die Position haben, die ich vor 3 Jahren noch in der Öffentlichkeit hatte. Das hat mich wirklich sehr wehgetan, so alles, was so passiert ist, was geschrieben wurde und so. Ich habe, sagen wir mal, die Schattenseite des Erfolgs auch miterlebt. Aber ansonsten, ich habe ein tolles Leben bis jetzt gehabt und dann, ich muss nicht, was weiß ich, zwei Lamborghini fahren, um glücklich zu sein oder was weiß ich, drei Häuser in St. Moritz haben oder was. Ich habe auch gelernt in der Zeit, woraus im Leben ankommt. Nicht? Das Hans Albers hat mal gesagt, das letzte Hemd keine Taschen. Rüber werden sie nichts bringen. Und wenn ich weiterhin meine Freunde habe, meinen Freundeskreis habe, weiterhin meine Hobbys nachgehen kann, wenn ich das alles finanziell sozusagen entschaffen kann und so weiter, mehr muss ich nicht haben.
Kann ja manchmal auch in schwierigen Situationen Neues über sich erfahren. Haben Sie etwas Neues über sich erfahren, neue Seiten an sich kennengelernt?
Ich habe mich analysiert. Ich bin im Stand, wissen Sie, ich habe meine guten Seiten, schlechte Seiten analysiert. Habe ich gesagt, die schlechten Seiten, die Fehler oder was. Wie kannst du die bessern? Ich habe daran gearbeitet. Zum Beispiel, ich habe hunderte von Leuten Geld verborgt. Kein einziger hat mir das Geld zurückgegeben. Ich gehe heute nach Schopenhauer und sage, wenn Sie jemand Geld, wenn Sie einen Freund von Ihnen Geld haben will, Sie geben es nicht, Sie verlieren nicht. Aber wenn Sie Geld geben, müssen Sie wissen, dass Sie ihn verlieren. Nach dem Motto. Das werde ich nie mehr tun. Sagen Sie, gut, aus Gutmütigkeit werde ich keine Geschäfte mehr machen. Ich war zu türkisch, zu gutmütig in der Sache.
Dann war das Schlusswort und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Wural Öger.
Sehr gerne.
Eins gehört.